NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Über 300 Millionen Kundendaten der US-Hotelkette Marriott sind gehackt worden. Die Auswirkungen sind noch nicht komplett überschaubar, aber wir haben einige Einzelheiten und die erfahren Sie gleich. Ebenso wie Hintergründe des aktuellen Konzernumbaus im Chemiekonzern Bayer, durch den 12.000 Stellen weltweit wegfallen sollen. Und unser Kommentar dreht sich um härtere Strafen für Pyrotechnik in Fußballstadien. Ein Vorschlag der Innenministerkonferenz in Magdeburg. Als erstes aber der Flug der Bundeskanzlerin nach Argentinien zum G20-Gipfel. Angela Merkel ist stark verspätet unterwegs, denn ihr Flug musste gestern Abend umkehren wegen großer technischer Probleme. Vera Wolfskämpf weiß, was passiert ist.
Ein defektes Bauteil. Die Ursache für die Panne ist ermittelt. Die Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums hat den Regierungsflieger untersucht. Kommandeur Oberst Guido Henrich.
Das Bauteil, um das es sich handelt, ist eine elektronische Verteilerbox. Die Untersuchungen sind damit abgeschlossen. Das Bauteil ist gewechselt, die Maschine ist funktionstüchtig.
Diesen Ausfall habe es zum ersten Mal gegeben. In der Folge funktionierte die Funkanlage nicht. Außerdem hätte kein Kerosin abgelassen werden können.
Wir hatten das Glück, dass der Sprechfunk zwar ausgefallen ist, aber die Maschinen besitzen die Möglichkeit der Satellitenkommunikation. Über dieses Telefon konnten wir mit den Bodenstationen auch noch Kontakt aufnehmen.
So glückte die Landung in Köln-Bonn. Oberst Henrich betonte, es habe zu keinem Zeitpunkt eine Situation gegeben, die nicht unter Kontrolle gewesen sei. Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz erklärte,
es bestand zu keiner Zeit Gefahr für Leib und Leben der Passagiere an Bord der Maschine. Und der Abbruch des Fluges ist in einem solchen Fall ein ganz normaler Vorgang. Die Kanzlerin ist der Crew sehr dankbar, dass sie sehr besonnen und sehr professionell gehandelt hat.
Am Morgen hat die Kanzlerin einen Linienflug nach Argentinien genommen. Die Delegation ist stark verkleinert. Auf Finanzminister Olaf Scholz, den Regierungssprecher und einige enge Mitarbeiter. Den ersten Tag des G20-Gipfels verpasst Merkel. Gespräche mit US-Präsident Trump sowie dem chinesischen Präsidenten Xi müssen verschoben werden. In Buenos Aires herrscht Verwunderung, dass Deutschland nicht einfach einen Ersatzflieger stellen kann. Auch die verteidigungspolitischen Sprecher finden das durch alle Fraktionen hinweg peinlich. Und sie beklagen die mangelnde Ausstattung der Bundeswehr, zu der die Flugbereitschaft gehört. Henning Otte von der CDU-CSU-Fraktion.
Es zeigt sich einmal mehr, die Bundeswehr ist auf Kante genäht. Die Ausrüstung muss besser werden. Und es muss unser Anspruch sein, dass bei einem Ausfall einer Maschine eine zweite Crew und eine zweite Maschine für die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung steht.
Die stand zwar in Berlin bereit, aber der Fehler trat erst nach einer Stunde Flug auf. Es wäre zu riskant gewesen, wieder bis Berlin zurückzufliegen. Der zweite Flieger wiederum konnte nicht mehr nach Köln-Bonn kommen, weil angesichts des langen Flugs nach Argentinien gesetzlich vorgeschriebene Dienstzeiten der Crew überschritten worden wären. Auch FDP und AfD bemängeln zu wenig Personal und technische Ausstattung bei der Bundeswehr. Tobias Pflüger, verteidigungspolitischer Sprecher der Linksfraktion, sieht die Schuld an anderer Stelle.
Also ich sehe das Problem in diesem Fall ziemlich eindeutig bei der liefernden Industrie. Quasi eine klare Rüge Richtung Airbus, die da offensichtlich bei der Wartung überhaupt nicht quasi auf dem Stand der Dinge sind und das vernünftig machen.
Doch neben der zivilen Wartung gibt es häufiger Inspektionen durch die Techniker der Luftwaffe. Der SPD-Verteidigungspolitiker Fritz Felgentreu fordert, Qualitätskontrolle und Wartung bei der Flugbereitschaft zu überprüfen.
Die Kanzlerin reist also stark verspätet an zum G20-Gipfel in Argentinien. Ivo Maruschek in Buenos Aires. Herr Maruschek, ist sie denn inzwischen da, die Kanzlerin?
Immer noch nicht. Sie ist gerade irgendwo über Brasilien. In ungefähr 3,5 Stunden wird ihr Flugzeug in Buenos Aires landen.
Also da hat sie einiges verpasst. Es gibt natürlich schon Gespräche und es gibt natürlich auch Themen. Bei den G20-Gipfeln geht es ja eigentlich um mehr internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. Ist das denn überhaupt noch aktuell in Zeiten von America First?
Gerade in Zeiten von America First kann man mit diesem Thema schon auch unterkommen, denn es hat tatsächlich hier angefangen mit einer Vereinbarung zur internationalen Zusammenarbeit. Es gibt jetzt nämlich tatsächlich das neue Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Das ist heute hier am Rande des Gipfels oder unmittelbar vor dem offiziellen Beginn des Gipfels unterzeichnet worden.
Welches Signal geht denn davon aus?
Da Davon geht natürlich für Donald Trump das ganz wichtige Signal aus, seht ihr, ich kann doch immer noch ein bisschen einen besseren Deal rausholen. Dieses neue Freihandelsabkommen mit Kanada und Mexiko, da ist nicht so viel anders zum alten NAFTA-Abkommen, aber an ein paar kleinen Stellschrauben wurde eben doch gedreht, so dass Donald Trump sich heute hinstellen kann und sagen kann, seht ihr, ich kann was rausholen, bei mir wird der Deal immer noch besser und America first. Und das ist jetzt natürlich die spannende Frage, was heißt das jetzt für zum Beispiel den Handelskrieg mit China oder was heißt das für die Autozölle? Und da gibt es völlig gemischte Signale. Einerseits hat Donald Trump nochmal gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es bei den Zöllen bleibt. Wir verdienen doch super an diesen Zöllen, die wir gerade von China bekommen oder von den chinesischen Firmen. Die könnten wir auch doch noch erhöhen. Andererseits hat er gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass wir mit China irgendetwas machen, also irgendeinen Deal. Er hat auch wieder gedroht mit hohen Autozellen, was die Europäer und vor allem die Deutschen betreffen würde. Also das ist ganz klar das Thema, das den Gipfel überschattet und beherrscht, neben all den anderen Krisenherden.
Im Vorlauf dieses G20-Gipfels konnte man ja so den Eindruck kriegen, das wird wirklich ein diplomatischer Drahtseilakt angesichts gegenseitiger Antipathien der dort handelnden Staats- und Regierungschefs. Ist davon was zu spüren?
Das spürt man auch schon ein bisschen. Also es wird natürlich hier jeder Gast mit ausgesuchter diplomatischer Freundlichkeit empfangen, aber man achtet hier schon sehr genau darauf, wer redet mit wem, wer ist bereit, sich mit wem zu einem bilateralen Gespräch zu treffen. Man hat auch den Eindruck, diese bilateralen Treffen sind inzwischen viel wichtiger als das, was da in großer Runde mit den Staats- und Regierungschefs und den EU-Vertretern besprochen wird. Zum Beispiel der saudische Kronprinz, also der findet hier nur ganz mit großer Mühe jemanden, der überhaupt mit ihm redet. Der ist als einer der Ersten angekommen, aber jetzt will niemand sich mit ihm treffen.
Und es war ja vorhin auch spekuliert worden, ob es überhaupt eine Abschlusserklärung geben würde zu diesem G20-Gipfel. Was ist da Ihr Blick darauf?
Das ist im Moment tatsächlich noch völlig offen. Also wie üblich müsste es eigentlich eine Abschlusserklärung geben, aber alles hängt tatsächlich an einer sehr unberechenbaren Person, an Donald Trump. Wenn der gute Laune hat, stimmt er vielleicht zu. Wenn er vielleicht einen anderen Berater gerade zuhört oder schlechte Laune hat, dann lässt er die Sache platzen. Wir haben es erlebt beim Gipfel der Pazifikanrainer. Da gab es eigentlich auch immer eine Abschlusserklärung. Diesmal ist es an den USA gescheitert. Genau das Gleiche kann natürlich in Buenos Aires auch wieder passieren.
Der Auftakt des G20-Gipfels in Argentinien. Ivo Marušík war das live für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Ja, wozu gibt es eigentlich G20-Gipfel? Unter anderem bieten sie natürlich, wir haben es eben gehört, die Gelegenheit für persönliche, informelle Gespräche zwischen den beteiligten Staats- und Regierungschefs. Da kann man dann Konflikte vielleicht abbiegen, bevor sie eskalieren. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht es diesmal leicht anders aus. US-Präsident Trump hat sein für morgen geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin abgesagt, wie üblich, per Twitter. Wegen des Streits zwischen Russland und der Ukraine rund um die Krim sei es, so wörtlich, besser für alle Seiten, das Treffen nicht abzuhalten, so Trump. Reaktionen aus Moskau von Hermann Krause.
Seit Tagen hatte der Kreml daran gearbeitet, dass es in Buenos Aires zu einem Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin kommt. Nun ist das Ganze wegen des Zwischenfalls im Asowschen Meer geplatzt. Offiziell gab sich der Sprecher Putins zurückhaltend, die Kanäle für einen Dialog blieben weiterhin offen. Hinter den Kulissen aber ist man in Moskau empört über diese neuerliche Brüskierung von Seiten der USA. Ein Vizevorsitzender der Staatsduma sagte, Trump verhalte sich in den Augen vieler Russen wie im Kindergarten. Und Wladimir Djabarow vom Föderationsrat meint, in den letzten 48 Stunden hat Trump schon dreimal seine Meinung geändert, vielleicht ändert er sie wieder. Das alles ist nur ein Vorwand, weil sich die innenpolitische Lage rund um Trump zuspitzt. Der amerikanische Präsident will zeigen, dass er als Hardliner gegenüber Russland auftritt. Deswegen hat er sich Kertsch als Vorwand ausgesucht. Putin wollte mit Trump über dessen Ankündigung, aus dem INF-Abrüstungsvertrag auszusteigen, reden. Dies wird nun nicht mehr möglich sein. Von einer verpassten Chance ist in Moskau die Rede. Derweil nehmen die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland weiter zu. So dürfen von nun an russische Männer, die zwischen 16 und 60 Jahre alt sind, nicht mehr in die Ukraine einreisen. Auf Twitter teilte der ukrainische Präsident Poroschenko mit, dadurch solle der Aufbau einer russischen Privatarmee in der Ukraine verhindert werden. Auch wurden die ukrainischen Grenzschutzsoldaten in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, deren Chef sagt, die Grenze wird nun verstärkt überwacht. Von heute an ist die Einreise von Bürgern der Russischen Föderation eingeschränkt. Das Einreiseverbot gilt für russische Männer zwischen 16 und 60 Jahren. Das Ganze erst einmal für die Zeit des Kriegsrechts, das 30 Tage lang in der Ukraine in Kraft ist. Mittlerweile wurde bekannt, dass 3 der festgenommenen ukrainischen Marineangehörigen nach Moskau in das berüchtigte Leforto-Gefängnis verlegt wurden. Die anderen 21 Matrosen werden weiterhin auf der Krim festgehalten. Wegen angeblicher Verletzung der russischen Grenzen mit Waffengewalt drohen ihnen mehrmonatige, wenn nicht sogar jahrelange Freiheitsstrafen.
Hermann Krause, jetzt nach Deutschland. Zweimal im Jahr kommen der Bundesinnenminister und seine Länderkollegen zusammen zu einer Konferenz, immer in einem anderen Bundesland. Seit Mittwochabend war jetzt aktuell Sachsen-Anhalt an der Reihe. Insgesamt hatte die Innenministerkonferenz in Magdeburg ein ziemliches Pensum, knapp 80 Tagesordnungspunkte. Jochen Müller über die wichtigsten Themen und die wichtigsten Pläne.
In einem Punkt sind sich die Innenminister von Bund und Ländern einig. Nach Syrien soll auch weiterhin niemand abgeschoben werden, selbst Gefährder und Straftäter nicht. Hintergrund ist eine Lagebeurteilung des Auswärtigen Amts vom 13. November. Danach ist die Lage in Syrien überall unsicher. Rückkehrer seien von Folter und Mord bedroht. Man habe deshalb eine Verlängerung des Abschiebestopps beschlossen, sagt Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht.
Wir haben vereinbart, dass der Abschiebestopp bis 30. Juni nächsten Jahres verlängert wird und das Auswärtige Amt gebeten wird, eine Lagefortschreibung vorzunehmen. Sollten sich allerdings keine neuen Änderungen hinsichtlich der Lage ergeben, also der Status quo der gleiche bleiben, dann würde sich der Abschiebestopp automatisch zum Ende nächsten Jahres mithin zum 31.12.2019 verlängern.
Ohne Einigung geblieben sind in Magdeburg dagegen die Gespräche über Afghanistan. Nach Ansicht der unionsgeführten Länder sei die Lage dort so stabil, dass alle abgelehnten Asylbewerber dorthin abgeschoben werden könnten. Die SPD-Innenminister haben das jedoch entschieden abgelehnt. Deshalb gilt auch weiterhin, dass hier jedes Bundesland nach eigener Einschätzung handeln wird. Auf großes Interesse bei allen Bundesländern sind die Pläne von BKA-Präsident Holger Münch gestoßen. Der hatte den Innenministern am Vormittag Pläne für ein Punktesystem vorgestellt, mit dem Intensivtäter besser als solche erkannt und gegebenenfalls auch abgeschoben werden können. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte, er sei froh, dass die Diskussion um ein solches Instrument begonnen habe. Und auch der Sprecher der SPD-Länder, Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, zeigte sich aufgeschlossen.
Es kann ein sehr hilfreiches Instrument zum Beispiel sein, um Intensivtäter, ausländische, aber auch inländische, unter den Bundesländern nach einheitlichen Kriterien zu definieren. Und das wäre schon auch einmal ein wichtiger Schritt.
Das Punktesystem soll nun auf der Arbeitsebene auf seine Praxistauglichkeit hin untersucht werden. Einig sind sich die Innenminister auch bei der Änderung des Waffenrechts. Wer künftig einen Waffenschein beantragt, braucht nicht nur ein polizeiliches Führungszeugnis, sondern auch grünes Licht vom Verfassungsschutz. Niedersachsens Innenminister Pistorius.
Wir müssen als Gesetzgeber alles dafür tun, damit Waffen nicht in die Hände von Extremisten geraten. Darum setze ich mich schon seit einigen Jahren für die sogenannte Regelanfrage beim Verfassungsschutz ein. Die Waffenbehörden müssen in die Lage versetzt werden, sich sämtliche Informationen zu beschaffen, die im Sinne der Gefahrenabwehr notwendig sind.
Auf der Arbeitsebene überprüft werden sollen die Pläne, das Zünden von Feuerwerkskörpern und anderer Pyrotechnik in Fußballstadien künftig mit mindestens 1 Jahr Haft zu ahnden. Vor allem die SPD-Länder haben Zweifel, ob es überhaupt möglich ist, solche Täter in vollbesetzten Stadien festzunehmen. Die Innenminister beschlossen heute, hier auch zunächst das Gespräch mit dem Deutschen Fußballbund zu suchen.
Bleiben wir bei diesem Thema, bei der Pyrotechnik beim Fußball. Immer wieder brennt es auf den Zuschauerrängen von Stadien, obwohl Feuerwerk und Leuchtfackeln verboten und extrem gefährlich sind. Der hessische Innenminister Beuth hat vor kurzem vorgeschlagen, wir haben es eben gehört, der Einsatz von Bengalos im Stadion sollte mindestens 1 Jahr Haft zur Folge haben. Denn, so Beuth, es geht darum, Chaoten eine klare Grenze aufzubauen. Heute nun geht die Innenministerkonferenz einen Schritt in diese Richtung. Sie lässt härtere Strafen für Pyrotechnik prüfen. Ist das sinnvoll? Hier ist die Meinung von Jens Waldbrot.
Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Dieser Leitspruch einiger Fußballfangruppen in Deutschland macht das Abbrennen von Feuerwerkskörpern verbal zum Kavaliersdelikt und er ist weit von der Realität entfernt. Pyrotechnik in Fußballstadien ist gefährlich und verboten und deshalb ist die Verfolgung von Tätern die logische Konsequenz. Doch härtere Strafen bis hin zur Androhung von Haft lösen die Probleme nicht. Im Gegenteil. Sie fördern die Wir-gegen-den-Rest-Haltung der Fanszenen in Deutschland und sollte wirklich mal ein Fan wegen des Abbrennens von Feuerwerk ins Gefängnis müssen, er würde Deutschland, wenn nicht gar europaweit, als Held gefeiert. Es geht beim Zünden von Pyrotechnik oft um Provokation. Der Reiz des Verbotenen macht es für viele Fankurvenbesucher zusätzlich attraktiv. Und das Verhalten einiger Ultragruppen verkommt immer öfter zur reinen Selbstdarstellung. Es sind Fans, die sich selbst wichtiger nehmen als die Vereine, die sie unterstützen. Doch es gibt auch eine andere Gruppe. Fans, für die das Abbrennen von Feuerwerkskörpern Ausdruck ihrer Emotionen ist und zu einer lebendigen Fußballkultur dazugehört. Am Ende stehen beide Fanfraktionen auf einer Seite. Die Provokateure, Gewalttäter und Selbstdarsteller und die Fans, denen es um kreativen und vielschichtigen Support ihres Clubs geht. Denn der Gegenüber beider Gruppen ist gleich. Verbands- und Vereinsfunktionäre und Politiker. Es könnte Wege geben, Pyrotechnik im Stadion zu legalisieren. Ein Experiment aus Dänemark mit kalten, deutlich ungefährlicheren Fackeln zeigt das deutlich. In Deutschlands Fanszenen ist dieses Projekt seit langem bekannt. Für Verband und Politik ist es weitestgehend kein Thema. Genauso wird die Debatte über Areale im Stadion, in denen konventionelle Pyrotechnik legal abgebrannt werden kann, höchstens stiefmütterlich geführt. Die Folge? Unverständnis und Abgrenzung auf beiden Seiten. Problemorientierter Dialog? Fehlanzeige. Fußball war schon immer mehr als nur ein Sport. Er ist für viele Menschen kein Freizeitevent. Fußball ist für diese Menschen Lebensinhalt, Teil der eigenen Identität. Für diese Fans ist Fußball auch nicht die schönste Nebensache der Welt, sondern eine Hauptsache. Das klingt in den Ohren vieler Fankurven fremder absurd. Und trotzdem kann man die Probleme in den Stadien nur lösen, wenn man sich auf diese Sichtweise einlässt. Akzeptiert, dass nicht alles, was in den Fankurven passiert, für jeden Außenstehenden auf Anhieb verständlich ist. Ganz klar, Straftaten müssen in den Kurven konsequent verfolgt, vor allem Gewalttäter dürfen unter keinen Umständen toleriert werden. Beim Umgang mit Fans insgesamt wäre allerdings mehr Fingerspitzengefühl hilfreicher als immer drakonischere Strafen. Denn während Politik und Öffentlichkeit wirklich offen gegenüber den Fankurven, würde auch Offenheit zurückkommen. Und zwar von den Fans, denen es wirklich um den Fußball geht und nicht um Krawall und Provokation. Erreichbar ist das nur über einen Dialog. Offen, unvoreingenommen und mit der Bereitschaft, dem anderen ohne voreilige Schuldzuweisungen zuzuhören. Gibt es diesen Dialog nicht, wird Pyrotechnik ein Problem im deutschen Fußball bleiben. Härtere Strafen hin oder her.
Der Kommentar im Echo des Tages von Jens Wahlbrot. Was muss ein Arbeitnehmer können, um einen Job zu bekommen oder den Job zu behalten? Wegen der Digitalisierung ändern sich die Anforderungen massiv und schnell jeden Tag. Damit diese Entwicklung nicht vorbeirauscht an Arbeitnehmern, hat der Bundestag heute das sogenannte Qualifizierungschancengesetz beschlossen. Das ist, flapsig formuliert, so eine Art Fitnesskurs für die künftige digitale Arbeitswelt. Was genau geplant ist, berichtet Sebastian Friedrich.
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil freute sich in der Debatte zwar über den stabilen deutschen Arbeitsmarkt, aber die Beschäftigten müssten sich auf starke Veränderungen einstellen. Es gebe daher keinen Grund, die Hände in den Schoß zu legen.
Der digitale Strukturwandel wird in den nächsten Jahren in rapidem Umfang den Arbeitsmarkt in Deutschland verändern. Bis 2025 werden in etwa 1,3 Millionen Arbeitsplätze durch Automatisierung, durch technologischen Fortschritt verschwinden, aber gleichzeitig entstehen in diesem Zeitraum etwa 2,1 Millionen neue Jobs.
Mit dem Gesetz möchte Heil dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer von heute auch die Arbeit von morgen machen können. Es gehe darum, aus technologischem Wandel sozialen Fortschritt zu machen. Das Gesetz richtet sich nicht nur an Beschäftigte, deren Jobs wegfallen könnten. Auch innerhalb der Berufsfelder seien Weiterbildungen notwendig, so Heil.
Wir wollen beispielsweise Dachdeckern die Möglichkeit geben, im Umgang mit Drohnen geschult zu werden, damit sie weniger gefährdet arbeiten müssen, sondern mit einer Drohne gucken, wo es reinregnet, damit dann die richtigen Entscheidungen getroffen werden.
Das Qualifizierungschancengesetz soll die Weiterbildung von Beschäftigten durch die Bundesarbeitsagentur insgesamt verbessern, unabhängig von Ausbildung, Lebensalter und Betriebsgröße. Kritik kommt von der Opposition. Vor allem Grünen und Linken geht das Gesetz nicht weit genug. Sabine Zimmermann von der linken Fraktion.
Schaffen Sie endlich einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung. Das ist nämlich das, was Erwerbslose und Beschäftigte brauchen.
Das Gesetz sieht auch eine Verringerung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags vor. Dieser wird zum 1. Januar von 3 auf 2,5% gesenkt. Für Johannes Vogel von der FDP ist das zu wenig.
Eine echte Entlastung ist das heute ja nicht. Sie senken den Arbeitslosenversicherungsbeitrag jetzt weniger stark, als Sie könnten. Und um genau dieselbe Höhe haben Sie gestern den Pflegeversicherungsbeitrag erhöht. Das heißt, Sie nehmen aus der linken Tasche wieder raus, was Sie in die rechte Tasche zugesteckt haben. Das ist keine Entlastung, gerade der Geringverdiener. Die bräuchten wir aber, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Trotz der Kritik stimmte die FDP gemeinsam mit den Grünen und den Koalitionsfraktionen für das Gesetz. AfD und Linke enthielten sich. Neben dem Ausbau der Weiterbildungen und der Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags umfasst das Gesetz noch eine dritte Änderung. Arbeitslose sollen leichter Arbeitslosengeld I beziehen können. Heute muss man innerhalb der letzten 2 Jahre mindestens 12 Monate lang Beiträge gezahlt haben, um Arbeitslosengeld I zu erhalten. Künftig soll es ausreichen, wenn in einem Zeitraum von 2,5 Jahren 12 Monate lang Beiträge gezahlt wurden. Ursprünglich wollte Hubertus Heil hier noch weitergehen. Er konnte sich damit allerdings nicht im Bundeskabinett durchsetzen.
Informationen aus Berlin von Sebastian Friedrich für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. An Anträgen fehlt es nun wirklich nicht beim Bundeskongress der Jungsozialisten. Das ist immer so. Und wenn man dieses Mal reinguckt, ja, was sieht man da? Die Überschriften von Wir schreiten nicht Seit an Seit bis mit Nazis bis Stopp die Papierflut in der Partei. Das sind so Überschriften von Anträgen für den Bundeskongress. Der läuft seit dem Nachmittag und er findet seinen Kern vermutlich in dem Antrag mit dem Titel SPD auf links wenden. Wolfgang Otto mit ersten Eindrücken vom Juso-Bundeskongress in Düsseldorf.
Nach den ersten Monaten der neuen GroKo in Berlin zieht Juso-Chef Kevin Kühnert ein erwartbares Zwischenfazit.
Die Stimmung ist schlecht. Die Kritik ist groß. Und brauchbare Antworten sind, seien wir mal ehrlich, rar.
Doch das beziehe sich nicht auf die gesamte SPD, sagt Kühnert. Gerade wegen ihres Widerstandes gegen die GroKo hätten die Josos sehr viel Zuspruch bekommen, vor allem von der Kernklientel der Sozialdemokratie und nicht nur von den Jungen. Kühnert erneuerte sein Lob für den neuen Kurs, den Parteichefin Andrea Nahles in der Hartz-IV-Debatte eingeschlagen hat. Weniger Sanktionen für Langzeitarbeitslose, eine eigene Grundsicherung für die Kinder in Hartz-IV-Familien. Diese Nahles-Vorschläge unterstützen auch die Jusos. Kühnert wendete sich aber gegen die Bedenkenträger in der Partei, namentlich gegen Stefan Weil, den SPD-Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Der hatte gewarnt, wer arbeite, müsse mehr verdienen als derjenige, der nicht arbeite. Das sei der falsche Vergleich, so Kühnert. Das nötige Geld für die Armen könne man von denen nehmen, die leistungsloses Einkommen beziehen, den reichen Erben.
Denen das großzügige Erbe in den Schoß fällt, weil die Erbschaftssteuer löchrig ist wie ein Schweizer Käse. Mensch, Stefan, das ist doch der Job der SPD, wenn es um Respekt und vor den Werten von Arbeit geht.
Auch ein anderer hochrangiger Sozialdemokrat bekam an diesem Abend einen mit, Finanzminister Olaf Scholz. Kühnert wendete sich gegen seinen Sparkurs und das Diktat der schwarzen Null, die gehe zu Lasten der Zukunft.
Und deswegen wehren wir uns gegen diese Austeritätsspar- und Strukturpolitik, die da gemacht wird, auch von unseren Leuten in der Bundesregierung. Wir wollen, dass endlich ordentlich investiert wird in unsere Zukunft. Das steht uns und den kommenden Generationen zu.
Auch Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des Bundesverfassungsschutzes, fehlte nicht in der Rede des Juso-Vorsitzenden. Maaßen hatte sich über linksradikale Kräfte innerhalb der Bundesregierung beklagt. Kühnert fühlt sich geehrt.
Ich habe mit Freude zur Kenntnis genommen. Ich glaube, es ist eine korrekte Einschätzung, dass er uns einen Teil der, ja, die Hauptarbeit für seine Entfernung aus diesem Amt beigemessen hat. Ich glaube, damit haben wir Jusos mehr für den Schutz der Verfassung dieses Landes getan, als Herr Maaßen im gesamten Jahr dafür geleistet hat.
Auf ihrem Bundeskongress wollen sich die Jusos an diesem Wochenende auf den Europawahlkampf einschwören. Eine große Chance für die SPD, meint Kühnert.
Ich hab Bock. Also ran an die Arbeit.
Morgen wird Parteichefin Andrea Nahles in Düsseldorf sprechen. Mit Spannung erwartet von den 300 Delegierten.
Also Grund genug, auch morgen nach Düsseldorf zu schauen, wo die Jungsozialisten ihren Bundeskongress veranstalten. Wolfgang Otto war das für das Echo des Tages. Die Nachricht hat gestern viele Menschen beunruhigt, nicht nur in Leverkusen, sondern auch an anderen Standorten des Bayer-Konzerns. 12.000 Stellen sollen in den nächsten Jahren weltweit wegfallen. Denn das Unternehmen wird umgebaut und will sich in Zukunft, wie es heißt, aufs Kerngeschäft konzentrieren. Und das bedeutet Gesundheit und Pflanzenschutz. Dieser groß angelegte Umbau bei Bayer hat viel zu tun mit dem Kauf des US-Saatgutriesen Monsanto vor ungefähr einem halben Jahr. Wolfgang Landmesser mit weiteren Hintergründen.
Kein Zweifel, die Übernahme von Monsanto verlangt dem Bayer-Konzern mehr ab, als es Vorstandschef Werner Baumann lieb sein kann.
Die Monsanto-Übernahme hat sich nicht so entwickelt, wie man sich das so vorgestellt hat. Das ist ein sehr viel schwierigerer Ritt,
meint Thomas Schießle von der Frankfurter Anlegerberatung Equities. Deswegen stimmt es nur zum Teil, dass die massiven Umbaupläne nichts mit dem milliardenschweren Kauf von Monsanto zu tun haben. Im Zuge der Übernahme musste sich Bayer von einem Teil des Monsanto-Geschäfts trennen, verordnet von den amerikanischen Kartellbehörden. Dazu kommen unberechenbare Risiken durch die Klagewelle in den USA wegen des Unkrautvernichters Glyphosat. Das Mittel steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Über 9000 Kläger verlangen deswegen Schadenersatz. Ein millionenschweres Verfahren hat Bayer bereits verloren und es ist mit deutlich mehr zu rechnen.
Natürlich werden da weitere Abschreibungen kommen, selbstverständlich. Das ist nun mal so, wenn Sie forschen, geht nicht alles gut.
Es wird bei Bayer also wahrscheinlich weitergehen mit den Abschreibungen außer Plan. Um über 3 Milliarden Euro berichtigte der Konzern gestern seinen Wert nach unten, nicht gerade zur Freude der Aktionäre. Und so gab der Kurs der Bayer-Aktie gestern nach, als die Umbaupläne bekannt wurden, obwohl sie zur langjährigen Strategie passen, den Konzern zu konzentrieren auf das Kerngeschäft, rezeptpflichtige Medikamente, Gesundheitsprodukte, genannt Consumer Health, und den Agrarbereich mit Pflanzenschutz und Saatgut. Auch durch den Gegenwind bei der Monsanto-Übernahme muss Bayer jetzt beim Konzernumbau Gas geben, sagt Analyst Thomas Schießle.
Es muss jetzt schneller geschehen, es muss jetzt möglicherweise auch stärkere, tiefere Einschnitte geben.
Aus seiner Sicht ist es deswegen konsequent, dass sich Bayer vom Geschäft mit der Tiermedizin trennt oder von den Anteilen am Chemieparkbetreiber Currenta. Außerdem will der Konzern Marken aus dem Bereich Consumer Health verkaufen, die nicht gut laufen, Sonnenschutz- und Fußpflegeprodukte. Allein durch die Verkäufe werden demnächst 10.000 Mitarbeiter nicht mehr im Konzern arbeiten. Dazu kommen 12.000 Jobs, die laut den Umbauplänen innerhalb des Konzerns wegfallen sollen. Auch den Bereich Pflanzenschutz trifft es mit über 4.000 Stellen. Da schließt sich der Kreis, denn durch die Übernahme von Monsanto lassen sich Abteilungen zusammenliegen. Von vornherein war es das Ziel von Bayer, durch sogenannte Synergien Kosten zu sparen. Über 2,5 Milliarden Euro Kostenersparnis pro Jahr soll das Gesamtumbaupaket bringen. Das eingesparte Geld soll im Wesentlichen zurückfließen ins Kerngeschäft. Aber durch den Monsanto-Deal ist noch mit mehr Einschnitten zu rechnen, sagt Bayer-Experte Schießle.
Es kann gut sein, dass aus der Monsanto Übernahme ja auch noch einige Konsequenzen auf uns zukommen, die bis jetzt in diesen Zahlen und in diesen Sanierungs- und Restrukturierungsprogrammankündigungen noch gar nicht drinstecken.
Wenn die Verwaltungen von Monsanto und Bayer zusammengelegt werden, so der Experte, wird das weiteren Stellenabbau mit sich bringen.
Bericht von Wolfgang Landmesser. Und dann noch ein massiver Hackerangriff gegen die größte Hotelkette der Welt, Marriott. Häuser unter den Namen Sheraton, Westin und Ritz-Carlton gehören dazu. Das sind insgesamt über 7000 Hotels weltweit, 90 davon in Deutschland. Heute wird bekannt, Hacker haben die Daten von über 300 Millionen Hotelgästen geknackt. Betroffen ist offenbar die Reservierungsdatenbank von Marriott. Und die US-Behörden ermitteln jetzt Einzelheiten dieses Datenlecks. Martin Ganselmeier.
Die Hacker haben sich bereits seit 2014 regelmäßig unerlaubten Zugang zur Kundendatenbank der Marriott-Tochter Starwood verschafft. Dabei haben sie Informationen von mehr als 320 Millionen Hotelkunden gestohlen. Namen, E-Mail-Adressen, Anschriften, Passnummern, Geburtsdaten und Aufenthaltszeitraum der Gäste. Von einem Teil der Kunden wurden auch verschlüsselte Kreditkarteninformationen erbeutet. Zu den betroffenen Starwood-Häusern gehören unter anderem die Hotels der Marken Westin, Sheraton und Le Méridien. Vor 2 Jahren hatte Marriott die Starwood-Gruppe gekauft. Die Sicherheitslücke in der Starwood-Datenbank fiel Marriott im September auf. Doch erst in der vergangenen Woche konnten die gestohlenen Informationen entschlüsselt werden. Marriott will nun alle betroffenen Kunden per Mail informieren. Das anfällige IT-System der Starwood-Tochter wird ausgemustert. Der Aktienkurs von Marriott brach vorbörslich um 6% ein. Marriott ist nicht die erste Hotelkette, die Opfer von Cyberattacken wurde. Auch die Intercontinental Hotels und die Hyatt Hotels wurden Opfer solcher Angriffe. Meist geht es den Hackern um die Kreditkarteninformationen der Kunden.
Und eine Zusatzinformation, die eben noch kam in einer Meldung: Das Unternehmen, also Marriott, hat ein Callcenter und eine Webseite eingerichtet, an die sich Gäste wenden können, die eventuell betroffen sein könnten. Soweit das Echo des Tages für heute. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.